Also der Artikel von Web3 Insights, den Sie uns da geschickt haben, er hat es ja wirklich in sich. Man schaut auf den Bitcoin-Kurs, der da so um die 90.000-Dollar-Marke zittert und fragt sich, was passiert denn jetzt als nächstes? Und der Autor sagt im Grunde, vergesst mal die Krypto-News. Die Antwort liegt diese Woche komplett bei der guten alten US-Wirtschaft. Es ist ein Tauziehen zwischen 95.000 und 85.000 Dollar. Und die entscheidenden Impulse kommen eben nicht aus der Blockchain, sondern aus Washington. Das müssen wir uns genauer ansehen. Unsere Mission ist also, diese Wirtschaftsdaten mal zu zerlegen und zu verstehen, warum so ein dröger Arbeitsmarktbericht den Kurs ihrer digitalen Währung in den Himmel oder, naja, in den Keller schicken kann. Okay, packen wir das mal aus.
Der Artikel, den Sie uns da rausgesucht haben, der trifft den Nagel absolut auf den Kopf. Was wir hier gerade erleben, ist sozusagen die Endphase der Pubertät von Bitcoin. Er wird erwachsen und muss sich jetzt denselben Regeln stellen wie alle anderen am Tisch der großen Finanzmärkte. Also vor 5 Jahren hätte doch jeder gelacht, wenn man gesagt hätte, der US-Jobbericht ist der wichtigste Preistreiber für Bitcoin. Heute ist diese enge Verknüpfung zwischen Makroökonomie und Krypto, die absolute Realität. Und der Grund dafür ist eigentlich ganz einfach. Die US-Notenbank, die Fed, sie kontrolliert den globalen Geldhahn. Und alle, wirklich alle, ob Aktienhändler, Anleiheinvestoren oder eben auch Kryptoanleger, schauen gebannt darauf, ob sie ihn auf- oder zudreht.
Genau, der große Geldhahn in Washington. Und der Artikel wirft uns ja direkt ins kalte Wasser, denn der erste wichtige Termin ist heute, der 16. Dezember. Da kommen die sogenannten Non-Farm Payrolls für November raus. Das klingt erstmal unglaublich sperrig und technisch. Warum zuckt denn der gesamte Markt bei diesem einen Begriff zusammen?
Non-Farm Payrolls, also Beschäftigte außerhalb der Landwirtschaft, das ist im Grunde der offizielle Gesundheitscheck der amerikanischen Wirtschaft. Einmal im Monat. Er zeigt nicht nur, wie viele neue Jobs geschaffen wurden, sondern auch, wie hoch die Arbeitslosenquote ist. Und, ganz entscheidend, wie stark die Löhne steigen. Für die Fed ist das der wichtigste Indikator, um zu entscheiden, ob sie die Wirtschaft weiter bremsen muss.
Oder eben den Fuß vom Gas nehmen kann.
Genau. Ein starker Arbeitsmarkt mit vielen neuen Jobs und steigenden Löhnen, der kann eigentlich die Inflation anheizen.
Moment mal, da muss ich kurz einhaken. Das müssen Sie erklären. Warum führen mehr Jobs automatisch zu höherer Inflation? Das ist doch erstmal was Gutes, oder? Mehr Menschen in Arbeit, mehr Geld in der Tasche.
Eine absolut berechtigte Frage. Für die Menschen ist es super, aber aus der Vogelperspektive einer Zentralbank, da entsteht ein Problem. Wenn alle einen Job haben und die Löhne steigen, haben die Leute mehr Geld, um Dinge zu kaufen. Die Nachfrage steigt. Und die Unternehmen merken, hey, die Leute können sich das leisten, also können wir die Preise erhöhen. Gleichzeitig müssen die Firmen ja um die besten Arbeitskräfte konkurrieren, bieten also höhere Löhne an. Diese höheren Lohnkosten wälzen sie dann oft wieder auf die Preise um.
Ah, die berühmte Lohnpreisspirale.
Genau die. Davor hat die Fed eine Heidenangst, weil sie die Inflation quasi von selbst am Laufen hält.
Verstehe, ein echter Teufelskreis. Und der Artikel, der nennt ja auch ganz konkrete Erwartungen für heute. Die Prognose liegt bei nur 50.000 neuen Stellen. Das ist ja ein dramatischer Einbruch im Vergleich zu den 119.000 im Oktober. Der Markt rechnet also fest mit einer kalten Dusche.
Exakt. Ein so deutlicher Rückgang wäre ein klares Signal. Das Signal, dass die bisherigen Zinserhöhungen der Fed endlich Wirkung zeigen und die Wirtschaft, naja, abkühlen.
Passend dazu erwartet der Markt laut dem Artikel auch einen leichten Anstieg der Arbeitslosenquote von 4,4 auf 4,5%. Das sind alles so Mosaiksteinchen, die zusammen ein Bild ergeben. Der Arbeitsmarkt verliert an Kraft. Und jetzt kommt die verrückte Logik der Finanzmärkte ins Spiel.
Ah, jetzt kommen wir zum Kern der Sache. Was bedeutet das denn jetzt konkret für Sie und Ihre Bitcoin-Anlagen? Eine schwächelnde Wirtschaft klingt ja erstmal nicht nach einem Grund, die Sektkorken knallen zu lassen. Richtig, und hier müssen wir um die Ecke denken. In der aktuellen Situation gilt an der Börse oft das Motto: Bad news is good news.
Schlechte Nachrichten sind gute Nachrichten.
Genau. Ein schwacher Arbeitsmarktbericht nimmt der Fed den Wind aus den Segeln. Sie hat dann keinen Grund mehr, weiter an der Zinsschraube zu drehen, um die Wirtschaft zu bremsen. Und die Aussicht, dass die Zinsen nicht weiter steigen oder vielleicht sogar wieder fallen, die macht riskantere Anlagen wie Aktien und eben auch Bitcoin schlagartig wieder attraktiver.
Okay, warum ist das so?
Weil Anleger sich wieder günstiger Geld leihen können, um zu investieren, und weil sichere Alternativen wie Staatsanleihen einfach weniger Zinsen abwerfen. Der Markt feiert also nicht die schwache Wirtschaft, sondern die Aussicht auf billigeres Geld.
Okay, dieses Bad News is Good News Argument, das hört man ja oft. Aber ist das nicht extrem kurzfristig gedacht? Eine wirklich schwächelnde Wirtschaft, die vielleicht sogar in eine Rezession rutscht, die kann doch auf Dauer nicht gut für irgendeine Anlageklasse sein, auch nicht für Bitcoin. Wo ist da der Kipppunkt, an dem schlechte Nachrichten einfach nur noch schlechte Nachrichten sind?
Das ist der entscheidende Punkt. Das ist die Gratwanderung, auf der sich gerade alle bewegen. Der Markt will eine Abkühlung sehen, die gerade stark genug ist, um die Fed zu beruhigen, aber eben nicht so stark, dass sie eine handfeste Wirtschaftskrise auslöst. Wenn heute statt der erwarteten 50.000 neuen Stellen plötzlich 100.000 Stellen abgebaut worden wären, also eine negative Zahl,
oh, das wäre übel,
dann wäre die Reaktion wahrscheinlich panisch gewesen. Dann wäre die Angst vor einer Rezession größer als die Hoffnung auf Zinssenkungen. Die Kunst besteht darin, genau den Sweet Spot zu treffen, eine sanfte Landung der Wirtschaft. Und genau deshalb ist die Volatilität heute so hoch. Jede kleine Abweichung von der Prognose kann die Stimmung komplett kippen lassen.
Das ist wirklich faszinierend, diese verkehrte Welt, in der schlechte Nachrichten gefeiert werden. Aber wenn ich mir den Artikel ansehe, ist der monatliche Bericht ja nur die halbe Miete. Der Autor weist ja noch auf einen anderen Indikator hin, der fast in Echtzeit misst, wie es der Wirtschaft geht. Die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe.
Genau, wenn die Non-Farm Payrolls das große monatliche EKG der Wirtschaft sind, dann sind die wöchentlichen Anträge quasi der Pulsmesser. In Echtzeit. Sie zeigen, wie viele Menschen in der vergangenen Woche ihren Job verloren haben und zum ersten Mal Unterstützung beantragen. Der Artikel erwähnt hier die Zahlen vom 13. Dezember, also von letzter Woche, wo 223.000 Anträge erwartet wurden.
Und da gilt dann dieselbe verrückte Logik?
Dieselbe kontraintuitive Logik. Mehr Anträge als erwartet sind ein Zeichen der Schwäche und damit potenziell gut für den Markt. Weniger Anträge deuten auf einen robusten Arbeitsmarkt hin und wären damit eher schlecht. Das ist ein ständiges Abwägen. Ich erinnere mich an Situationen, wo eine einzige Zahl, die nur um 10.000 Anträge von der Erwartung abwich, den Markt innerhalb von 5 Minuten um mehrere Prozent bewegt hat.
Wahnsinn.
Die Algorithmen, die heute handeln, reagieren darauf in Millisekunden.
Okay, der Arbeitsmarkt ist also die eine Seite des Gehirns der Fed. Aber die andere Seite, die nachts nicht schlafen kann, ist ja die Inflation. Und da kommt laut Artikel am Donnerstag der nächste Hammer. Der Verbraucherpreisindex, der CPI, für November. Das ist ja der Gradmesser schlechthin für die Teuerung.
Exakt. Der CPI ist der zweite große Showdown dieser Woche. Er misst, wie sich die Preise für einen typischen Warenkorb entwickeln, von Benzin über Lebensmittel bis zur Miete. Die Prognosen, die Ihr Artikel da zitiert, sind allerdings ein Zwitter. Die Gesamtinflation soll leicht auf 3,1% ansteigen. Das ist die Richtung, die Fed absolut nicht sehen will. Gleichzeitig soll aber die sogenannte Kerninflation, bei der die stark schwankenden Energie- und Lebensmittelpreise herausgerechnet werden, stabil bei 3,0% bleiben.
Kerninflation, das klingt immer so, als würde man die Dinge weglassen, die für die Leute am wichtigsten sind. Niemand kann ohne Essen und Energie leben. Warum ist dieser Wert für die Fed denn trotzdem so wichtig?
Weil die Kerninflation den zugrunde liegenden, den klebrigen Preistrend besser anzeigt. Ein plötzlicher Ölpreisschock durch, sagen wir, einen geopolitischen Konflikt, der kann die Gesamtinflation nach oben schießen lassen, ohne dass die Wirtschaft im Kern überhitzt ist. Die Fed schaut auf die Kernrate, um zu sehen, ob sich die Inflation wirklich in der breiten Wirtschaft festgesetzt hat.
Also die Gesamtinflation ist das Wetter?
Und die Kerninflation ist der Klimatrend, genau. Und die Fed macht Geldpolitik für das Klima, nicht für einen einzelnen Regenschauer.
Gutes Bild. Das führt uns aber zu einem echten Dilemma, das der Artikel da aufwirft. Was passiert denn, wenn wir widersprüchliche Signale bekommen? Sagen wir, die Arbeitsmarktdaten heute sind schwach, das wäre gut, aber die Inflationsdaten am Donnerstag bleiben hartnäckig hoch, das wäre schlecht. Was macht der Markt dann? Wirft er eine Münze?
Das ist die 1-Million-Dollar-Frage dieser Woche. Ein solches Szenario, so eine Art Stagflation light, also schwaches Wachstum bei gleichzeitig hoher Inflation, das wäre der Albtraum für die Fed.
Und für die Märkte.
Und für die Märkte. Denn dann steckt die Notenbank in der Zwickmühle. Soll sie die Zinsen hochlassen, um die Inflation zu bekämpfen und damit die schwächelnde Wirtschaft abwürgen? Oder soll sie die Zinsen senken, um die Wirtschaft zu stützen und damit riskieren, dass die Inflation wieder anzieht? In so einer Situation herrscht maximale Unsicherheit und die Kurse würden wahrscheinlich wie ein Jojo auf- und abspringen.
Und als wäre das nicht schon kompliziert genug, bringt der Artikel noch einen mysteriösen Unbekannten aus dem Ausland ins Spiel. Die Bank of Japan. Die Veröffentlichung der US-Inflationsdaten fällt anscheinend mit einer möglichen Zinsentscheidung in Japan zusammen. Warum um alles in der Welt sollte uns in diesem Kontext interessieren, was in Tokio passiert?
Weil Japan jahrelang die globale kostenlose Kreditkarte für Investoren war. Stellen Sie sich das mal so vor. In Japan gab es praktisch keine Zinsen. Große Fonds und Banken konnten sich dort für fast 0% Milliarden von Yen leihen.
Okay.
Diese in US-Dollar umtauschen und damit zum Beispiel amerikanische Staatsanleihen kaufen, die ihnen 4 oder 5% Zinsen brachten.
Das ist geschenktes Geld?
Pures geschenktes Geld. Ein sogenannter Carry Trade. Dieser Mechanismus hat über Jahre hinweg für unfassbar viel billiges Geld, also Liquidität, auf den globalen Märkten gesorgt. Und das ist natürlich auch in riskantere Anlagen wie Tech-Aktien und, ja, Bitcoin geflossen.
Wow, okay, Japan war also quasi der geheime Treibstoff für die Märkte. Und jetzt droht die Bank, die Zinsen für diese globale Kreditkarte drastisch zu erhöhen?
Genau das ist die Gefahr, die der Artikel beschreibt. Wenn die Bank of Japan die Zinsen anhebt, bricht dieses ganze kostenlose Geldkarussell zusammen. Der Carry Trade wird unattraktiv, das Kapital fließt zurück nach Japan.
Und für die globalen Märkte bedeutet das?
Der Treibstoff wird knapp. Die Liquidität trocknet aus. Das erhöht den Druck auf alle Risikoanlagen, weil einfach weniger Geld da ist, das investiert werden kann. Es ist ein potenzieller externer Schock, der genau in dem Moment passieren könnte, in dem alle auf die US-Inflationsdaten starren. Das macht die Lage so unberechenbar.
Puh, okay. Fassen wir das mal zusammen. Wir haben also ein echtes Tauziehen. Auf der einen Seite des Seils zieht die Hoffnung auf schwache US-Arbeitsmarktdaten, die der Fed signalisieren, nehmt den Fuß von der Bremse. Das wäre bullisch, also gut für den Bitcoin-Kurs. Auf der anderen Seite ziehen gleich zwei Kräfte. Die Angst vor hartnäckiger US-Inflation und die Gefahr, dass Japan den globalen Geldhahn zudreht. Das wäre bärisch. Kein Wunder, dass der Artikel diese Spanne zwischen 85 und 95.000 Dollar als das Schlachtfeld der Woche bezeichnet.
Besser kann man es nicht auf den Punkt bringen. Für Sie als Beobachter ist die wichtigste Schlussfolgerung daraus: Die Entwicklung von Bitcoin hängt in diesen Tagen nicht davon ab, ob irgendein Krypto-Projekt eine neue Partnerschaft verkündet.
Oder ein technisches Update veröffentlicht.
Genau. Der Kurs wird fast ausschließlich davon bestimmt, wie die großen, traditionellen Finanzmärkte diese klassischen Wirtschaftsindikatoren interpretieren. Der Artikel prognostiziert deshalb auch völlig zu Recht eine extrem hohe Volatilität. Jede Zahl, die auch nur leicht von den Erwartungen abweicht, kann eine Lawine auslösen in die eine oder andere Richtung.
Damit schließt sich ja der Kreis zu unserem Anfang. Ihr Artikel, den Sie uns geschickt haben, ist wirklich der perfekte Beweis dafür, dass Bitcoin jetzt im Hauptfeld der globalen Finanzwelt mitspielt. Er atmet im selben Rhythmus wie Aktien, Anleihen und Währungen. Die Zeiten, in denen der Kryptomarkt in seiner eigenen isolierten Blase vor sich hin vegetiert, die sind endgültig vorbei.
Absolut. Die wichtigste Erkenntnis aus dieser Analyse ist die extreme Sensibilität des Marktes für diese Daten. Die unmittelbaren Kursreaktionen, die wir heute und am Donnerstag sehen werden, sind wie ein Lügendetektor für die Stimmung der Anleger. Sie werden uns zeigen, was im Moment schwerer wiegt. Die Hoffnung auf eine zukünftig lockere Geldpolitik, die durch schwache Wirtschaftsdaten genährt wird, oder die Angst vor Inflation und einer globalen Liquiditätsverknappung. Es ist ein ultimativer Test für das aktuelle Narrativ, das den Markt antreibt.
Und das bringt mich zu einem letzten Gedanken für Sie. Der Artikel konzentriert sich, wie die meisten Analysen, sehr stark auf die USA und erwähnt nur am Rande die Bank of Japan. Das regt doch zum Nachdenken an. Während die ganze Welt gebannt auf die US-Notenbank starrt, stellt sich doch die Frage: Welche anderen globalen Wirtschaftsräume oder Zentralbanken, vielleicht die Europäische Zentralbank oder aufstrebende Mächte in Asien, in Zukunft zu den unbemerkten, aber entscheidenden Einflussfaktoren für den Kryptomarkt werden könnten? Ein Gedanke, den Sie vielleicht weiter verfolgen möchten, wenn Sie das nächste Mal auf die globalen Zusammenhänge schauen.